Geschlechter? Differenzen. Ein Podcast des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung der Universität Bern von Monika Hofmann.
Herzlich willkommen zu Folge 3 von Geschlechterdifferenzen. Dieser Podcast dreht sich um die Fragen: Was ist Geschlechterforschung? Wer macht das? Und was bringt sie der Gesellschaft? Fokus heute ist die Geschichte. Wir begeben uns in die Geschichte der Sexualitäten, noch genauer in die Gay History, die schwulen Geschichte der Schweiz. Mein Gast ist Philipp Hofstetter. Er ist selbstständiger Historiker mit Doktorabschluss. Herzlich willkommen, Philipp.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Philipp, du bist als Historiker selbstständig erwerbend, hast aber auch immer wieder befristete Anstellungen. Zurzeit arbeitest du in einem Projekt zur Aufarbeitung der Diskriminierung homosexueller Menschen in der Schweizer Armee. Dieses wissenschaftliche Projekt ist am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung IZFG der Uni Bern angesiedelt. Es wird von der Professorin und Co-Leiterin Michelle Amacker geleitet. Mit deinem Team untersuchst du nun, ob Homosexuelle in der Schweizer Armee im Zeitraum von 1942 bis 2020 individuelles oder systematisches Unrecht erfahren haben und welche Folgen dies für die Betroffenen hatte. Philipp, wie bist du überhaupt zu diesem Projekt gekommen?
Zunächst einmal, ich bringe eigentlich so die Voraussetzungen mit, die es braucht, um dieses Projekt überhaupt angehen zu können. Also ich bin Archivar und Historiker und ich habe selber Militärdienst geleistet. Zwar nur als Soldat, aber immerhin. Ja, und über ein Netzwerk bin ich dann angefragt worden, ob ich da mitmachen möchte.
Das Projekt ist aus dem Postulat Aufarbeitung und Anerkennung des Unrechts, das Homosexuellen in der Armee zugefügt worden ist, hervorgegangen. Lanciert wurde es von der Zürcher Nationalrätin Priska Seiler-Graf. Welches Unrecht ist Homosexuellen in der Schweizer Armee widerfahren?
Die Homosexuellen in der Armee wurden ganz klar diskriminiert, weil es bis 1992 noch einen Strafartikel gab im Militärstrafrecht. Und da wurden eigentlich noch bis Ende der 70er Jahre Menschen, Personen verurteilt, nur weil sie sich so verhalten haben. Das ist das eine. Es gibt aber auch noch andere Ebenen, das sind die Alltagsebenen. Dann ist das auch die Rekrutierung, also ob jemand tauglich ist oder untauglich und so weiter. Es gibt sehr viele Ebenen, wo wir das untersuchen.
Also Homosexuelle wurden zum Teil als untauglich eingestuft aufgrund ihrer Homosexualität?
Ja, es wurde wahrscheinlich nicht so direkt gefragt, aber es ist auch schwierig belegbar. Aber es ist natürlich schon so, dass eigentlich so etwas wie eine Grundannahme gab, wenn jemand sich affektiert verhalten hat oder eben effeminiert oder so, dann wurde er also genauer ins Visier genommen, und weil das empfand man als unsoldatisch.
Man hat einfach schwulen Klischees dann herangezogen, um zu begründen, dass es eine schwule Person ist, zum Beispiel.
Ja, genau. Also da spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle, dass ganz viele Schwule sich jetzt nicht sehr effeminiert verhalten. Hingegen gibt es auch sehr viele heterosexuelle Männer, die durchaus effeminiert sind. Also wenn man sich umschaut, dann gibt es ja wirklich alle Facetten.
Ihr sprecht von individuellem oder systematischem Unrecht, welches Homosexuellen in der Schweizer Armee widerfahren ist. Kannst du uns von beiden Kategorien ein Beispiel geben? Vielleicht individuelles Unrecht?
Ja, es gibt natürlich Menschen, die sich jetzt persönlich benachteiligt fühlen. Und diesen Sachen muss man ihnen nachgehen, wenn sie zum Beispiel nicht befördert wurden oder wenn sie irgendwie schlecht angegangen wurden. Das sind natürlich auch persönliche Erfahrungen, die da zum Ausdruck kommen. Zum anderen ist eben auch die Frage, ob das eben auch institutionell verankert ist, ob das jetzt systematische Anweisungen, Verordnungen und so weiter gab, die eben zum Ausschluss der Homosexuellen geführt haben, bis zur Bestrafung eben.
Und von diesen systematischen Methoden oder diesem systematischen Unrecht, was ist da zu nennen?
Ja, ich denke, das ist festzumachen vor allem an der sanitarischen Beurteilung der Wehrpflichtigen. Also wenn die ausgehoben werden oder für untauglich erklärt wurden, da gab es schon gewisse Kriterien, wo eben auch Homosexualität als Begründung angebracht wurde, damit jemand vom Militär wegkam oder ausgeschlossen wurde. Die andere Ebene, das sind eben auch zum Beispiel, müssen wir untersuchen, inwiefern eben so Qualifikationsbeurteilungen und so, inwiefern benutzt wurden oder nicht, um eben Homosexuelle an einer Karriere im Militär zu verhindern. Oder eben, dass dieser Strafartikel, den es ja gab, aber die Frage ist ja auch noch, wie wurde er angewandt? Also das müssen wir schon untersuchen, weil eben Theorie und Praxis ist nie dasselbe, auch über die Zeit.
Und es gab ja offenbar so eine Markierung im Dienstbüchlein, die von den ÄrztInnen dazu geführt hat, dass dort Homosexualität chiffriert dargestellt wurde. Stimmt das?
Ja, es gab eine Kodierung für sexuelle Perversionen und da fiel lange Zeit auch die Homosexualität darunter. Es ist aber sehr schwierig, das dann in einer systematischen Darstellung aufzuarbeiten. Wir wissen aber, dass diese Kodierung, dass es die gab und dass die auch bis zu Auswirkungen hatte im Privatleben, dass zum Beispiel eben Leute diesen Code nicht wollten im Dienstbüchlein, wenn sie zum Beispiel Lehrer waren oder eine andere Staatsstelle hatten, dann haben sie, weil dort musste man oft noch das Dienstbüchlein vorweisen, und wenn jemand das wusste und diesen Code gesehen hat, dann lief er Gefahr, dass er die Stelle nicht kriegte. Und dann haben schon sehr viele Homosexuelle präventiv eigentlich eine Vermeidungsstrategie angewandt. Und das ist sehr schwierig nachzuweisen, trotzdem wollen wir solchen Fällen nachgehen.
Und was wäre dann so eine Vermeidungsstrategie?
Ja, einfach dann doch im Militär sein und nicht weggehen aus dem genannten Grund, sondern einfach das verheimlichen und unterdrücken. Und eigentlich vermutlich ist das Gros der Homosexuellen, die haben eigentlich so ihren Militärdienst geleistet.
In den Texten zu eurem Projekt ist immer von Menschen und Personen die Rede. Bei der Armee denke ich jetzt hauptsächlich an Männer, aber was versteht ihr unter Menschen? Wen untersucht ihr?
Ja, es ist klar, dass jetzt gerade historisch betrachtet ist es schwierig nachzuvollziehen, wie das ganze Spektrum gewesen war. Also wir haben wenig Fälle, wo jetzt zum Beispiel eine Transperson der Fall gewesen wäre. Hingegen, es wurde einfach nach Mann und Frau eingeteilt. Und dadurch, dass eigentlich die meisten Stellungspflichtigen eben Männer waren, oder das waren die Männer, bei den Frauen gab es den Frauenhilfsdienst und später wurden sie dann zu ordentlichen Soldaten, also Armeeangehörigen, anerkannt. Das sind dann verschwindend kleine Anteile. Trotzdem werden wir das auch anschauen. Ja.
Ihr wertet Archivmaterialien aus und führt Gespräche mit Betroffenen und weiteren Zeitzeuginnen. Ich nehme an, den Zugang zum Militärarchiv läuft über die Armee. Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit der Schweizer Armee?
Ja, es ist ein bisschen aufgeteilt. Also die Zusammenarbeit mit der Armee läuft, das ist sehr eine interessante Zusammenarbeit. Wir arbeiten da mit dem FIAT, mit der FIAT, also mit der entsprechenden Stelle, die für Diversität steht bei der Schweizer Armee, die das Thema quasi im Militär behandelt. Stehen wir im engen Kontakt, auch wir haben einen sehr guten Zugang zum Militär, also das Militär ist auch sehr wohlgesonnen in dem Sinne. Trotzdem, die meisten Archivsachen sind im Bundesarchiv und diese Sachen wurden eben schon abgegeben von diesen Militäreinheiten. Das heißt, wir arbeiten da wie so an zwei Fronten, um das mal so zu sagen.
Also mit zwei Archivbeständen?
Bei den eigentlichen Archiven kann man nur beim Bundesarchiv sagen, die anderen Sachen sind eigentlich Sachen, die noch bei den betreffenden Dienststellen sind.
Und wie geht ihr vor? Ihr interviewt Zeitzeuginnen. Wie geht ihr da vor?
Ja, genau. Also das ist ja eigentlich wie noch ein Schritt zurück. Also das Interessante bei uns, wir gehen sowohl ins Archiv, als auch führen wir sehr viele Interviews. Und diese Interviews haben natürlich auch einen Zeitzeugenaspekt, einen sehr großen sogar, weil die erzählen ja aus ihrer Vergangenheit, ihrer Erfahrung, was sie da erlebt haben. Und wir versuchen dann beides wie zusammenzubringen, eigentlich, was waren denn diese ganz vielen Menschen, was waren die wichtigen Themen, was sie beschäftigt haben, wo wurden sie benachteiligt? Und das ist die ganz besondere Herausforderung an diesem Projekt, dass es eben Sozialwissenschaft und Geschichtswissenschaft kombiniert.
Und ihr befragt Angehörige der Schweizer Armee, die als SoldatInnen dienten, oder auch Teamleiterinnen oder eben höherrangige Militärs, die damals solche Diskriminierung beobachtet haben?
Die meisten Leute, also wir versuchen das eigentlich auf der freiwilligen Basis, also die Leute melden sich selber und es ist dann irgendwie interessant, wer sich meldet. Ich kann jetzt da nicht zu tief gehen, also bei allen Themen, weil sie auch datenschutzrechtlich heikel sind. Wir arbeiten auch mit Anonymisierungen und so weiter. Man sollte auch nicht von einem Fall auf alle schließen, also von dem her versuchen wir da eine objektive Sicht zu entwickeln. Und um auf die Frage nach den Rangordnungen zurückzukommen, nein, es haben sich also sehr viel, durch alle Grade sich Leute bei uns gemeldet. Und das ist sehr interessant, also sehr erfreulich. Auch hier, ich kann noch nicht sehr viel Inhaltliches sagen, jetzt zu allen Themen. Trotzdem, man darf sie schon benennen. Das sind so die Felder. Und es geht ja auch darum, dass sehr viele, also genauso wie die heterosexuellen Männer zum Teil sehr gerne Karriere machen im Militär. Und so ein Bericht soll ihnen dann auch helfen, eine Sicherheit zu kriegen, doch ich bin erwünscht in der Armee und das ist auch historisch jetzt aufgearbeitet, zu einem gewissen Teil, ja.
Das Projekt habt ihr vorletztes Jahr angefangen. Momentan sind noch keine Resultate spruchreif, deshalb können wir auch nicht darüber sprechen. Aber welche Bedeutung hat das Projekt für die schwulen Geschichte der Schweiz?
Also du hast meine Vorsicht bemerkt, aber das ist auch nur gerechtfertigt, also sowohl zur Codierung und so weiter. Es wäre einfach zu verfrüht, jetzt irgendetwas öffentlich zu sagen. Und für die Schwulengeschichte an sich, es ist tatsächlich zum ersten Mal, dass jetzt von einer öffentlichen Institution ein Auftrag herausgegangen ist, auf Bundesebene ein Thema zu untersuchen, nämlich im Militär. Und das Militär ist extrem wichtig in der Schweiz, weil wir eine Milizarmee haben. Das heißt, die ganze Männerwelt war praktisch im Militär. Also nur wenn man nur schon das 20. Jahrhundert anschaut, da vor den Armeereformen hat man auch ungemein viele Diensttage absolviert und das war ein prägender Teil der Schweizer Gesellschaft. Also es hat sogar eine größere Bedeutung als jetzt nur für die Schwulengeschichte, aber die Situierung ist natürlich, es ist natürlich toll, dass die Schwulengeschichte auch jetzt in einen Bereich wahrgenommen wird, wo es eben auch sehr relevant ist. Man muss auch noch, wenn ich darf, noch anfügen, ist, es war im 20. Jahrhundert wichtig, dass man eine Militärkarriere gemacht hatte, um eben auch Privatkarriere zu machen. Also diese Bedeutung war enorm. Also dieses Thema, dass das jetzt gerade das Militär ist, das ist ein Thema, das im Mittelpunkt stehen sollte. Und das ist wirklich eine tolle Leistung vom Schweizerischen Bundesstaat, dass er jetzt so etwas ermöglicht.
Also eigentlich ein erster Meilenstein in der Aufarbeitung der schwulen Geschichte der Schweiz. Aber wie sieht die Forschungslandschaft aus? Du hast jetzt gesagt, es gibt gar noch nicht viel. Wie muss man sich das vorstellen? Was weiß man schon zur schwulen Geschichte oder weiß man eben gar nichts?
Ja, also angefangen hat eigentlich diese historische Forschung in der Schweiz wie anderswo damit, dass plötzlich so eine Art Erinnerungskultur aufgekommen ist, nämlich mit den sozialen Bewegungen der 70er, 80er Jahre gab es dann auch die ersten Studien. Wie war das früher? Das ist ja eigentlich wie eine logische Frage, um sich eigentlich selbst zu situieren in der sich verändernden Gesellschaft. Und insofern hat man dann angefangen, auch Dokumente zu sammeln. Das Schwulenarchiv Schweiz ist entstanden. Und auch erste Forschungen, erste Pioniere haben dann Dissertationen gemacht, nur konnte man sich die an einer Hand abzählen. Jetzt hat sich's wahnsinnig gewandelt, indem jetzt Professorinnen an den Unis tätig sind, die eben auch dieses Thema integral in der Forschung fördern. Und jetzt hat sich eigentlich eine gleich große Anzahl wie in den letzten 30 Jahren ist jetzt am Studieren und macht ihren Master etc. Also es ist sehr, etablierter geworden, aber natürlich fehlt jetzt noch eine Professur für die Geschichte der Homosexualitäten. Warum das jetzt gerade die Männer sind, das könnte man ja so ein bisschen beanstanden und nicht Frauen, also die Lesbengeschichte, die Transgeschichte und so weiter. warum die noch so wie ein bisschen im Hintertreffen ist, dass das einen, glaube ich, entscheidenden Grund ist, dass nämlich Männer einfach mehr in der Öffentlichkeit standen und dadurch sich mehr Dokumente angelagert haben, nämlich zum Beispiel in der in den Justizakten oder auch eben Männer waren einfach exponierter in der Gesellschaft, währenddem es andere Bereiche wurden öffentlich-rechtlich jetzt abgewertet. Und das ist an sich nicht gut und es ist jetzt sich am Verändern, dass jetzt auch solche Themen erforscht werden.
Also es gibt weniger Archivmaterial über zum Beispiel Lesben oder auch Trans-Menschen, weil die Männer im öffentlichen Leben präsenter waren in der Geschichte.
Das ist so. Nichtsdestotrotz darf man sich ja die Frage stellen, ob es solche Dokumente gibt. Und da ist jetzt ein großes Thema, sind die sogenannten Ego-Dokumente, also Dokumente, die von Betroffenen selber hergestellt wurden. Also das ist sehr ergiebig, aber die muss man natürlich zuerst sichern, diese Dokumente, dann aufarbeiten und dann eben auch in wissenschaftliche Studien umsetzen und dann eben auch in der Öffentlichkeit auch darüber reden. Ja. Mhm.
Das aktuelle Projekt zur Aufarbeitung der Diskriminierung homosexueller Menschen in der Schweizer Armee ist nicht dein erstes Projekt im Feld der Schwulengeschichte der Schweiz. Du hast letztes Jahr, 2024, zusammen mit René Hornung ein Buch über die historische Person Jakob Rudolf Forster geschrieben. Es heißt «Der Urning, selbstbewusst schwul vor 1900». Forster ist vor fast 200 Jahren, 1853, im Toggenburg geboren. Er ist wohl der erste Mann in der Schweiz, der es wagte, sich offen als Urning zu benennen. So nannte man damals Homosexuelle. Woher stammt dieses Wort Urning?
Ja, das Buch heißt eben auch Urning, weil man den Begriff wie vergessen hat, weil der überlagert wurde eigentlich durch den Begriff Homosexualität. Aber so ab den 1860er Jahren hat ein Rechtsgelehrter aus Deutschland, Karl Heinrich Ulrichs, hat diesen Begriff eingeführt und damit verbunden ist eine Theorie, dass es so etwas wie ein drittes Geschlecht gäbe. Und das ist biologisch begründet. Das sind die Urninge sind Männer im Körper mit einer weiblichen Seele und umgekehrt sind die Urninginge sind dann der umgekehrte Fall. Und das war eigentlich phänomenal zu der Zeit, weil es zum ersten Mal eine positive Bezeichnung gab. Und natürlich haben sich viele auch daran angesprochen gefühlt und haben dann diese Theorie übernommen. Unter anderem eben auch unser Protagonist im Buch, der Jakob Rudolf Forster.
Also das Schwulsein, also Urningsein, wurde nicht pathologisiert, sondern an natürlichen Faktoren erklärt und für normal deklariert.
Genau, also es war eigentlich eine biologistische Grundlage gefunden. Es war auch so, dass der Naturalismus, die Wissenschaften haben immer mehr Zuspruch erhalten im 19. Jahrhundert. Und das war eigentlich naheliegend, dass in einem gewissen Zeitfenster diese Theorie aufgekommen ist. Und das bedeutet eben auch, dass es eben nicht nur ein Verhalten mehr war, also wie bei der Sodomie, sondern dass das eigentlich zur Identität wurde. Und dieser Wandel, das begründet eigentlich die moderne homosexuelle Bewegung, wenn man so will. Allerdings hat das dann in die Wissenschaft auch die Offiziellen von der Wissenschaft herausgefordert, nämlich die Kliniker in den psychiatrischen Anstalten. Die haben sich dann haben gemerkt, da ist was und die haben dann den Anspruch gehabt, dass nur sie das wissenschaftlich erklären können. Und sie haben es dann so erklärt, dass es eben eine Krankheit ist. Und haben dann den Begriff schlussendlich, es gab viele verschiedene Begriffe, aber schlussendlich hat sich dann nach 1900 der Begriff Homosexualität durchgesetzt.
Und damals wurde das als Krankheit qualifiziert?
Genau, das ist auch ein komplexes Zusammenspiel mit dem Rechtswandel. Also die Gesetze wurden damals im 19. Jahrhundert reformiert. Man hat sich vom kanonischen Recht abgewandt und hat das eigentlich umgewandelt in eine moderne, positivistische Rechtsprechung. Und man hat gemerkt, es ist eigentlich schwierig, Leute wegen Sodomie richtig hart ranzunehmen, weil der Nachweis ist sehr schwierig, weil man noch physisch den After untersucht hat und so weiter. Und man wollte jetzt einfach, braucht wie einen neuen Zugang und hat sich dann eigentlich an die Gerichtsmediziner und später an die Psychiater gewandt. Da muss ja etwas im Kopf sein. Und die haben dann quasi die Antwort geliefert, ja, sie sind eigentlich, die meisten hätten ja nichts dafür, also was für Straffreiheit sprechen würde, aber sie sind halt krank. Und die Homosexuellen haben das zu großen Teilen dann eben auch übernommen, diese Ansicht, weil es für sie wie eine Zukunftshoffnung war, weil sie haben auch auf die Wissenschaft vertraut. Leider sind sie dann, haben sie wie lange, lange nicht gemerkt, was das eben auch für weitere Konsequenzen hatte für sie.
Also Zukunftshoffnung im Sinn, dass man geheilt werden kann?
Genau, das kam natürlich, das christliche Heilsversprechen kam wieder, wenn jemand als krank taxiert wurde, ist damit verbunden, auf eine Diagnose gibt es dann eben auch eine Heilung. Und das hat eigentlich zu ganz schlimmen Resultaten geführt, dass sehr viele Homosexuellen sich in einem Selbstverneinungskampf wiedergefunden haben.
Diese Spuren sind die heute noch in diesen Konversionsmaßnahmen erkennbar, die es ja zum Teil immer noch gibt.
Ja, und das ist absoluter Blödsinn.
Kommen wir zurück zu Jakob Rudolf Forster. Er wurde als schwuler Mann denunziert, mehrfach verurteilt und weggesperrt. Wie bist du überhaupt auf seine Geschichte gestoßen?
Ja, mein Co-Autor ist vor etwa 10 Jahren irgendwann mal in einer Bar auf mich zugekommen. Du, ich hätte da ein Thema für dich. Schwulengeschichte, diese Biografie, ich brauche da irgendwie einen Sparringpartner. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich bin eigentlich eher Allgemeinhistoriker. So gedacht, ja. Dann habe ich aber gemerkt, dass der in einem Nachbardorf von mir aufgewachsen ist, also der Protagonist, einfach 150 Jahre früher. Und dann hat es mich irgendwie angefangen zu interessieren. Und dann, schwupps, war ich im Thema. Und dann ist dieses Buch über einen sehr langen Zeitraum entstanden. Also wir mussten sehr viele Quellen transkribieren. Ich habe dann versucht, den Text so zu schreiben, dass ich eben auch viele Zitate von dieser sehr lebendigen Sprache wiederzuverwenden, dass das so wie eine Handlung gibt, das Buch, was eben auch für den Historiker super wieder den Raum bietet, die Kontexte einzubringen, weil es ist immer schwierig bei den vermeintlich nur Emanzipationsgeschichten, die wahren historischen Begebenheiten dann wahrzunehmen. Also wir verstehen diesen Forster sofort, weil er sehr modern denkt, aber er war halt eine Person des 19. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert war auch sehr dynamisch, nur es war eben auch in gewissen Punkten an einem völlig anderen Punkt, als es jetzt heute ist. Und das war eben wichtig, dass wir das in der Biografie auch so darstellen.
Mit welchen Quellen habt ihr denn gearbeitet? Was gab es über ihn und wo fandet ihr das?
Ja, mein Co-Autor ist dann auch gleich mit einem Strafprozess-Dossier gekommen im Staatsarchiv St. Gallen. Und da war eben auch eine Autobiografie dabei, die ganzen Prozessakten, dann haben wir psychiatrische Gutachten gefunden, in anderen Orten noch. Und auch, wir sind, haben alles abgegrast und irgendwie hat sich dann so ein Gesamtbild ergeben. Und was ganz speziell ist in diesen Prozessakten, war auch das sogenannte, so ein kleines blaues Heftchen mit «Meine Geliebten». Und da hat er so feinsäuberlich aufgelistet, welches seine Liebhaber waren. Und das ist einfach, das sind nicht einfach nur 5, das sind Dutzende. Das ist sehr einzigartig weltweit. Das gibt es nicht, dass jemand schon im 19. Jahrhundert so eine Eroberungsliste geführt hat, quasi.
Und wieso hat er so viele Spuren hinterlassen? Weil er mehrfach verurteilt wurde?
Ja, dieses Liebhaberheft wurde natürlich ihm auch zum Verhängnis, weil es bei einer Hausdurchsuchung kam es der Polizei in die Hände und dadurch ist er eigentlich das erste Mal angeklagt worden. Und da wurde er eigentlich wie unfreiwillig geoutet als Urling. Er hat es aber nie abgestritten und ist mit dem hat das weitergezogen und es wurde alles versucht, ihn quasi mundtot zu machen, also fast alles. Trotzdem hat er irgendwie durchgehalten und dann nach x Jahren hat er dann auch noch diese Autobiografie geschrieben. Es ist faszinierend, dass es überhaupt eine solche Gestalt gab, aber er war eben nicht aus dem Großbürgertum. Das heißt, er hatte nichts zu verlieren als Status. Jemand aus dem Großbürgertum damals, der konnte zwar darüber schreiben, hat es aber nicht gemacht, weil nur das kleinste Detail über eine vermeintliche Homosexualität hätte ihm seine soziale Stellung gekostet. Hingegen eine Person wie er, Autodidakt, und so weiter. Er konnte darüber schreiben und er konnte eben auch darüber schreiben, weil die meisten konnten sich gar nicht so ausdrücken, wie er es konnte.
Was war denn sein Beruf?
Ja, angefangen hat er als Honighändler, wie sein Vater. Das war dann so mäßiger Erfolg. Dann wurde er Heiratsvermittler und schließlich noch so eine Art Treuhänder. Das Interessante in all diesen Berufsbildern ist, dass er sich eben auch hier eigentlich legal so ein bisschen in einer Grauzone bewegt hatte. Man muss sich auch vorstellen, im 19. Jahrhundert war noch nicht alles so reguliert wie jetzt heute. Also es war sehr dynamisch, die Wirtschaft hat sich entwickelt, es gab immer wieder neue Felder. Also eben, wenn in einer urbanisierten Gegend, hat sich halt der Heiratsmarkt verändert und dadurch wurden Annoncen und Agenturen plötzlich interessant. Und er hat das früh entdeckt, also er hatte immer eigentlich eine Nase für was so unkonventionell spannend ist.
Und ein unternehmerischer Geist.
Im Prinzip schon, ja.
In welchem Stil ist das Buch geschrieben? Ist es auch für Nicht-Historikerinnen wie mich lesbar?
Ja, wir haben versucht, dieses Buch wirklich so zu gestalten, dass es eben, man kann auf mehreren Ebenen einsteigen. Also jedes Kapitel ist ein bisschen für sich gestaltet. Es gibt auch sehr viel Bildmaterial. Es ist aber auch wissenschaftlich. Es hat einen versteckt riesengroßen Fußnotenapparat. Also es ist eigentlich für ein breites Publikum gedacht, für ein interessiertes Publikum, ja.
Das Buch ist im Verlag hier und
so wie du.
Sehr gut. Das Buch ist übrigens im Verlag hier und jetzt erschienen und im Buchhandel erhältlich. Nach so viel Schwulengeschichte denke ich, es ist Zeit für ein Spiel. Ich habe dich schon informiert, es gibt das Entweder-Oder-Spiel. Das ist auch bekannt aus dem Zeit-Podcast, alles gesagt. Ich sage zwei Begriffe, möglichst schnell, und du musst einen wählen. Und wenn es gar nicht geht, darfst du auch mal weitersagen, aber eben lieber nicht. Bist du bereit?
Oh je, ja, ich bin bereit.
Schwule Geschichte oder schwule Zukunft?
Schwule Zukunft.
Archiv oder Universität?
Archiv.
Ja. Unternehmensarchiv oder Familienarchiv?
Familienarchiv.
Unternehmensarchiv oder Corporate Identity?
Unternehmensarchiv.
Urheber oder Ghostwriter?
Urheber.
Erschließen oder aussortieren?
Erschließen.
Sammeln oder verteilen?
Sammeln.
Geben oder nehmen?
Geben.
Beten oder arbeiten?
Arbeiten.
Stadt oder Land?
Weiter.
Zürich oder Toggenburg?
Zürich.
Bern oder Zürich?
Oh. Weiter.
Aare oder Limmat?
Limmat.
Berge oder Meer?
Weiter.
Katastrophe oder Krise?
Katastrophe.
Katastrophe oder Katharsis?
Katastrophe.
Zerstörung oder Neuanfang?
Zerstörung.
Emotional oder rational?
Rational.
Kopf oder Herz?
Kopf.
Kopf oder Zahl?
Kopf.
Huhn oder Ei?
Ei.
Ei oder Milch?
Ei.
Freiland oder Laufstall?
Freiland.
Milchkuh oder Mutterkuh?
Milchkuh.
Grossbauer oder Kleinbauer?
Grossbauer.
Land oder Forstwirtschaft?
Land.
Wirtschafts- oder Diplomatiegeschichte?
Wirtschaftsgeschichte.
Kommunismus oder Kapitalismus?
Kapitalismus.
Sozialismus oder Liberalismus?
Liberalismus.
BAG oder VBS?
Oh. weiter.
Robert oder Daniel Koch?
Robert Koch.
Covid vergessen oder archivieren?
Archivieren.
Covid oder HIV?
HIV.
Kondom oder Maske?
Kondom.
PrEP oder Kondom?
PrEP.
Spritze oder Pille?
Pille.
Chemsex oder Chemtrail?
weiter.
Prävention oder Postproduktion?
Prävention.
Kunst oder Vermittlung?
Vermittlung.
Filmgeschichte oder Historienfilm?
Filmgeschichte.
Zurück in die Zukunft oder Moskau einfach?
Zurück in die Zukunft.
Die Schweizer oder die göttliche Ordnung?
Die Schweizer.
It's a Sin oder Sin City?
It's a Sin.
Der Kreis oder Katzenball?
Der Kreis.
Los oder Pink Cross?
Pink Cross.
Pink Cross oder TGNS?
Pink Cross.
Queere Armee oder keine?
Queere Armee.
Kuratieren oder archivieren?
Archivieren.
Digital oder analog?
Digital.
Sperrfrist oder Deadline?
Deadline.
Angestellt oder selbstständig?
Selbstständig.
Antike oder moderne?
Moderne.
Archiv oder Zukunftsforschung?
Archiv.
Archiv oder Klimafolgenforschung?
Archiv.
Denkmal oder Heimatschutz?
Denkmal.
Globi oder Papamoll?
Papamoll.
Max oder Moritz?
Moritz.
Emil oder Vitus?
Weiter.
Huander oder Bangerter?
Huander.
Wein oder Wasser?
Wein.
Koffein oder Tein?
Koffein.
Snooze oder Aufstehen?
Aufstehen.
Achtsamkeit oder keine Zeit?
Achtsamkeit.
Ja oder vielleicht?
Ja.
Sein oder nicht sein?
Sein.
Gott oder Göttin?
Gott.
Gottheit oder keine?
Keine.
Sisyphus oder Icarus?
Sisyphus.
Ideal oder real?
Real.
Frühmorgens oder spätabends?
Spätabends.
Anfangen oder aufhören?
Anfangen.
Reden oder schweigen?
Reden.
Geschlecht oder Klasse?
Geschlecht.
Quote oder keine Quote?
Keine Quote.
30% oder 50%?
50,4%.
Lyrik oder Literatur?
Literatur.
E-Book oder Hörbuch?
Hörbuch.
Hörbuch oder Papierbuch?
Papierbuch.
Buch oder Film?
Film.
Farbe oder Schwarz-Weiß?
Farbe.
Bei Rot oder bei Grün?
Bei Grün.
Rot oder Grün?
Grün.
Bersee oder Baumschneider?
Baumschneider.
Brunner oder Kopp?
Oh, weiter.
Brunner-Effekt oder Special-Effekt?
Special-Effekt.
Stocker oder Minder?
Stocker.
Zürich oder Schaffhausen?
Zürich.
Fondue oder Raclette?
Raclette.
Bio oder regional?
Bio.
Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
Plastikfreie normale Gurke.
Fleisch oder fleischlos?
Fleisch.
Vegetarisch oder vegan?
Vegetarisch.
Migros oder Coop?
Migros.
Tram oder Velo?
Velo.
Auto oder Zug?
Zug.
Zug oder Flug?
Zug.
Foucault oder de Beauvoir?
Foucault.
De Beauvoir oder Butler?
Butler.
Patriarchat oder Matriarchat?
Matriarchat.
Genderstern oder Doppelpunkt?
Doppelpunkt.
Ehe für alle oder niemanden?
Ehe für alle.
Kinder oder keine Kinder?
Keine Kinder.
Anruf oder Sprachnachricht?
Sprachnachricht.
Sprachnachricht oder Textnachricht?
Textnachricht.
Signal oder WhatsApp?
WhatsApp.
Signal oder Threema?
Signal.
Instagram oder TikTok?
Weiter.
Spice Girls oder Tic-Tac-Toe?
Oh, Spice Girls.
Nemo oder Bobo?
Nemo.
Zwei oder drei Geschlechtseinträge?
Drei.
Geschlechtseintrag oder gar kein Eintrag?
Geschlechtseintrag.
Vielen Dank, wir sind schon durch. 111 waren es.
Okay, das war ein Seelenstriptease fast. Okay.
Es geht, du hast ja schon ein paar Mal weiter gesagt. Du hast schon jetzt nicht alles verraten.
Ja, ja. Man muss manchmal möchte man gerne kommentieren. So, dass manchmal ist man eben auch zwiespältig oder manchmal ist man so, manchmal so. Also, das ist ja.
Genau.
Bitte um Nachsicht dann.
Auf jeden Fall. Vor dem Spiel haben wir über den wohl ersten offen schwulen Mann in der Schweiz gesprochen. Machen wir einen Sprung aus der Biografie von Jakob Rudolf Forster in deine Biografie. Dich verbindet, wie du schon gesagt hast, der zweite Nachname. Nein, das hast du noch nicht gesagt. Der zweite Nachname ja, mit genau. In Rudolf.
Ja, das ist so ein bisschen...
Fun Fact.
Wir hatten das im Vorgespräch. Aber tatsächlich, wenn jemand auch Rudolf zum zweiten hat, dann fängt man schon an nachzudenken. Also, ja.
Auch du bist ein schwuler Mann, das ist die zweite Gemeinsamkeit. Und dann die dritte ist eben, dass ihr in der gleichen Region aufgewachsen seid, in der Nähe oder im Toggenburg, Kanton St. Gallen. Du aber bist in einer Bauernfamilie aufgewachsen. Wie war das als junger Mann in einer Bauernfamilie? Hast du schon früh gewusst, dass du schwul bist?
Ja, also das spürt man, also ich habe das von Anfang an gespürt, dass seit ich denken kann, war da eine Hingezogenheit vorhanden.
Und konntest du das auch schon identifizieren als schwul oder hast du einfach das bemerkt und so?
Nein, also damals in den 70er und 80er Jahren, das war, da gab es keine Sprache dafür. Das war ein innerlicher Kampf, rückblickend, also der gar nicht schön war. Weil, wenn man auf dem Bauernhof aufwächst, hat man eigentlich so viel Freiheit auf dem Bauernhof, man hat viel Umfeld, man kann sehr ein freigeistiges Denken entwickeln, wenn viele Faktoren auch dafür sprechen. Hingegen war das, wenn man selber merkt, dass man jetzt irgendwie anders ist und das wie nicht artikulieren kann. Es gibt auch niemand, der damals gefragt hätte, oder es gab ja auch kein Internet, nichts. Also das macht man nur mit sich selber aus.
Und waren diese inneren Kämpfe schon in der Kindheit vorhanden oder erst als Jugendlicher mit dem Entdecken vielleicht der eigenen Sexualität oder ja, mehr in Bezug nach außen?
Ich würde sagen, das hat schon vorher angefangen. Später in der Pubertät, das war dann natürlich schwierig, weil man dann auch so ein gewisses Rollenverständnis erfüllen will und man macht dann irgendwie Sachen, merkt, es geht überhaupt nicht. Also es verstört einen dann noch mehr und das ist eigentlich wie so ein Teufelskreis, in den man hineinkommt. Und damals brauchte man, im Normalfall, da bin ich nicht der Einzige, Jahre, bis man da wieder ein vernünftiges Selbst hat.
Und wie warst du so als Jugendlicher? Warst du zurückgezogen, weil du diese inneren Kämpfe hast, oder warst du outgoing und kontaktfreudig und hast das einfach überdeckt, deine inneren Kämpfe?
Also, mein Mami sagt, dass ich als kleines Kind immer gestrahlt habe und sehr positiv war. Und ich habe zwar auch sehr viel geheult, aber das hat mehr mit meinen bösen zwei älteren Brüdern zu tun. Nein, also ich war eigentlich ein sehr aufgewecktes Kind und dann wurde ich eigentlich immer introvertierter. Also ich wurde sehr schüchtern auch, also sehr, sehr schüchtern sogar. Und ja, es war irgendwie auch, hatte immer Angst, wenn ich was sage, dass man so wie irgendwie enttarnt wird. Man weiß ja auch nicht gerade weswegen, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass alles nicht feindlich, aber trotzdem, dass das irgendwie nicht passend ist, was ich dann sagen würde oder so. Also es war natürlich jetzt nicht so durchdacht. Man denkt als Kind viel unlogischer oder was auch immer, wenn man dem sagen will. Ja.
Ich wollte dich auch fragen, was du für Hobbys hattest. Uns verbindet beide, dass wir auf einem Bauernhof aufgewachsen sind. Du auf einem Großbetrieb, ich auf einem Kleinbetrieb. Und dann dachte ich so, ich frage ihn jetzt nicht nach Hobbys, weil ich hatte keine Hobbys. Ich musste immer zu Hause helfen. War das bei dir auch so?
Also ich musste nicht so viel helfen wie jetzt andere Nachbarskinder, die auch, also die anderen Bauernkinder im Dorf. Aber es war schon so, dass man jedes zweite Wochenende in den Stall musste. Das war schon Pflicht. Und auch sonst gab es im Haushalt immer viel zu tun. Also wir waren eine Großfamilie mit den Angestellten, Verwandten und es gab immer beim Kochen zu helfen, beim Tischdecken und so. Also man war eigentlich früh so in Abläufe involviert, was als extrem normal empfunden wurde. Bei mir war allerdings so ein bisschen der Nachteil bei Hofarbeiten, ich war Linkshänder. Und halt sehr viele Werkzeuge waren für Rechtshänder gemacht und das hat dann immer so ein bisschen lange gedauert, bis man das irgendwie etwas bedienen konnte, wirklich so. Ja, also insofern war das eher ein Krampf auch so.
Und hast du das gemocht, auf einem Bauernhof aufzuwachsen als Kind und Jugendlicher?
Ja, man kennt natürlich jetzt nicht den Vergleich oder so, aber ich habe immer einerseits ja, aber ich fand schon früh, dass ich so auch so irgendwie bei Verwandten im Block irgendwo im Aargau in den Ferien zusammen, fand ich irgendwie auch spannend, so, weil die hatten einen Fernseher mit verschiedenen Fernsehkanälen. Das war irgendwie auch spannend als Kind. Wir hatten nur den Schweizer, die drei Schweizer Kanäle. Das hat mir auch eine Welt eröffnet. Oder in der Schule dann, später dann, als ich dann nach Wattwil die Sekundarschule kam, da hatten wir viele Kinder mit Migrationshintergrund, das war, fand ich super spannend. Ich fand unsere Familie so langweilig, weil wir so durch und durch Schweizer sind und das hat eigentlich wie so immer mein Interesse geweckt. So, ich war immer sehr neugierig und so. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die Frage richtig beantworte.
Ja, die hast du beantwortet. Bist du dann, du bist in die Sekundarschule und ich nehme an, gleich danach direkt ins Gymnasium. Wie ist es dazu gekommen? Sind alle deine Geschwister, du hast 4 weitere Geschwister, haben die das Gymnasium gemacht?
Ja, tatsächlich war ich dann der Einzige von meinen Geschwistern, der dann in die Kantonsschule bei uns gegangen bin. Es war auch relativ unüblich in diesem Bauerndorf, dass man diesen Weg beschritten hat, aber mein damaliger Pfarrer, der hat meine Eltern angewiesen, ich soll das Gymnasium besuchen, weil sonst verkümmere ich und so. Und im Nachhinein ist mir schon klar, ich war auch sein Lieblingsministrant, also mir ist einiges klar im Nachhinein. Wir hatten ein sehr gutes, das war eigentlich der Einzige, der so ein bisschen erkannt hatte, was für eine Biografie ich so habe, jetzt nicht bezogen auf die Homosexualität oder die Sexualität, sondern mehr auf, dass es eben noch mehr gibt als jetzt irgendwie handwerkliche Berufe, wie sie die meisten dann gelernt haben aus meinem Dorf. Also insofern eher unüblich, aber nicht unmöglich jetzt für meine Generation.
Und deine Eltern, was haben sie dazu gesagt?
Die fanden das auch gut in dem Sinn, ja.
Später hast du dann Geschichte studiert. Wie bist du auf Geschichte gekommen?
Ja, die Geschichte wurde mir ja auch gewissermaßen in die Wiege gelegt. Und zwar ist mein Vater in der Stadt aufgewachsen, interessanterweise, nämlich in Schaffhausen. Und als der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, hat mein Großvater damals einen Hof gekauft am Toggenburg und hat dann dort diesen Betrieb weitergeführt. Und später ist dann mein Vater dort Bauer geworden. So. Aber zuvor, als er 2 Jahre alt war, wurde die Stadt Schaffhausen schwer bombardiert. Auch dieses Quartier, wo er gelebt hat, und er hat irgendwie überlebt. Und das war dann wie sein Trauma. Also von da an, also später hat ihn dann auch alles interessiert, was es über den Zweiten Weltkrieg gab. Und dann meine älteren 2 Brüder, die haben dann auch immer Zweiter Weltkrieg gespielt. Und ich fand das so ein bisschen, naja, dann habe ich gedacht, so als Kind, ich muss, dann nehme ich einfach den kleinen Rest, den es da irgendwie auch noch geben muss und spiele das. Und hab dann irgendwann in den Bibliotheken gemerkt, dass es immer ganz viele Bücher gibt und habe dann alle lokalen Bibliotheken durchgelesen. Und es war eigentlich immer klar, dass ich dann Geschichte studieren möchte.
Dann hast du den kleinen Rest neben dem Zweiten Weltkrieg studiert.
Ja, genau. Also.
Du kommst ja, wie interessanterweise, beide bisherigen Gästinnen aus einer nicht-akademischen Familie. Was denkst du, wie hat dich das geprägt in deiner akademischen Laufbahn?
Das ist eine Frage. Ich denke, dass ich jetzt, ich bin, das ist wie so nicht so eingewurzelt ist, dass man eben dann so eine Uni-Karriere macht oder da so eine Karriere, die akademisch mit irgendetwas verbunden ist. Das hat mich eigentlich nie, das engt mich eher ein im Denken. Also ich brauche wie so ein bisschen das Quereinsteigen, das, vor allem das Autodidaktische. Ich gehe meinen Fragen nach, wenn möglich, was schon ein super Privileg ist im Leben, dass man das machen darf. Und dadurch war es für mich irgendwie, ich habe mich auch an der Uni dann nach der Assistenzzeit irgendwie auch angefangen, unwohl zu fühlen. Also irgendwie ging das für mich nicht auf und habe dann gedacht, ich muss wie meinen Weg als Historiker finden.
Nach deiner Dissertation, das ist eben, wenn man den Doktortitel erlangt an der Uni, hast du einen Weg außerhalb der Uni gewählt. War das dann ein ganz bewusster Entscheid?
Im Nachhinein möchte man gerne das so sagen, aber ich glaube, das war es im Endeffekt nicht. Es war, ich habe gemerkt, ich muss wie eher weg von der Uni, also und irgendwie in die Privatwirtschaft, Anführungs- und Schlusszeichen. Aber was das überhaupt bedeutet hat, wusste ich gar nicht. Nur zu der Zeit war ich dann so einer der Ersten, der so wirklich professionell mit einer Firma Public History versucht hat aufzuziehen. Heute ist das ziemlich verbreitet und es gibt auch viele Leute, die auch sich selber so benennen, in diesem Bereich zu arbeiten. Aber damals, vor 15 Jahren, war das noch relativ neu, dieses Gebiet. Und ich habe dann auch versucht, irgendwie Projektfelder zu bewirtschaften, so gut es ging. Ja.
Dazu kommen wir noch. Du warst beispielsweise auch, du hast Beratungen für historische Filme gemacht als Historiker. Das thematisieren wir gleich noch. Was denkst du? Du bist ja in der Geschichte mit der Wirtschafts- und Diplomatiegeschichte hast du eine Dissertation gemacht und erst später bist du in die Schwulenforschung gekommen. Hat es dir selbst geholfen, dass du schwul bist?
Ja, sicher. Es geht ja auch darum, dass jetzt die Geschichte der Sexualitäten, da geht es auch sehr viel um Körperempfinden und das ist natürlich schon ein Vorteil in den meisten Fällen, wenn man da schon Grundverständnis mitbringt. Also gerade was die Quelleninterpretation angeht und so. Also das heißt nicht, dass das eine Grundbedingung ist. So. Aber ich möchte etwas anderes sagen, nämlich für mich ist es eigentlich nicht so wichtig, was das Thema ist. Für mich ist das jemand, der das studiert, dann auch eine Methodik entwickelt und die wie versucht anzuwenden. Also das sind Methodik, meine ich nicht eine Methode, sondern weiß, bei welchem Thema es welche Methoden braucht, um ein Thema befriedigend zu beantworten, in ein Produkt überzuführen oder in eine wissenschaftliche Analyse. Das ist für mich das Wichtige.
Wenn du jetzt mit all der Erfahrung, die du jetzt hast, deinem 20-jährigen Ich einen Ratschlag geben könntest, was wäre das?
Einen Ratschlag? Ich denke, dass man auch nicht nur ehrgeizig vorausschauen muss. Das kann für eine Anfangszeit wichtig sein, aber es bedingt dann eben auch, dass man immer wieder mal innehält und auch dankbar ist, dass man irgendwie das machen durfte und das machen durfte, weil das ist ja das Phänomenale, dass wir bei geistigen Arbeiten sieht man ja nicht immer das Resultat oder hat man direkt in den Händen, in den seltensten Fällen. Vieles ist auch heute Teamwork, was super ist. Darum ist es sehr wichtig, dass man eben auch sich mal sich selber den Rat gibt, zu sagen, hey, jetzt schau mal etwas an und sei dankbar oder vielleicht sogar demütig auch ein bisschen, weil es ist klein, aber es ist immerhin etwas. Also, ja.
Du bist auch Archivspezialist. Seit über 20 Jahren hast du Erfahrung im Arbeiten mit Archiven, Personen- und Familiennachlässe, aber auch institutionelle Bestände. Ich stelle mir diese Arbeit ziemlich trocken und auch einsam vor und verstaubt. Ist das so?
Nein, es ist nicht so. die Archivistik hat sich enorm entwickelt. Also das ist unglaublich spannend, was da abgeht. Das ist zum einen ist eben die Verbreitung von, wie man heute über das Netz Dokumente verbreiten und aufbereiten kann. Damit angesprochen ist auch die Digitalisierung. Das führt wieder auch zu den modernen Datenbanken, die es gibt. Es ist eine sehr, früher waren Bibliotheken, Museen, Archive, das waren wie so super getrennte Institutionen. Heute ist das alles, fließt das ineinander hinein, dank der Digitalisierung, dank der elektronischen Datenaufbereitung. Ist es eigentlich viel dynamischer geworden. Das sind sehr spannende Prozesse und die durfte ich jetzt auch in die letzten 20 Jahre miterleben.
Was du auch noch machst, wir haben es erwähnt, ist die Recherche und historische Beratung für Filme. Du hast beispielsweise für die Schweizer Filme Elisabeth Kopp oder Elektroboy oder Unser Vater recherchiert. Was war dein bisher liebstes Projekt?
Ich glaube schon, so von der Intensität war das der Elektroboy. Das war eine enorm aufwendige Recherche, weil die Hauptperson, man hat zu dem Anfang den Eindruck, das sei ein Hochstapler, das stimmt alles gar nicht. Und die Aufgabe war es dann bei der Recherche, wie nachzugehen, stimmt das alles, was der uns erzählt?
Es ist eine dokumentarische Autobiografie, der Film.
Der Film über jemanden, der eine generalisierte Angststörung entwickelt hat. Und das war für mich einfach auch thematisch sehr spannend. Und auch gerade, wenn jemand ins psychisch ins Pathologische geht, ist es ja auch immer schwierig, Realität, Wirklichkeit und Einbildung voneinander zu trennen. Und das war sehr wichtig, dass wir das gemacht haben. Und tatsächlich war unser Protagonist eine sehr ehrliche Haut. Und wir haben auch sehr spannende Leute da kennengelernt. Und das hat dann rückwirkend diese lange Recherche, Nachprüfung, wenn man so will, oder auch
Faktencheck.
Faktencheck und Perspektivenerweiterung, das war sehr wichtig, weil das sieht man dann im Film wie nicht. Aber wir waren dann sicher, es ist genau so, wie er das macht. Und dann hat sich der Regisseur entschieden, dass er das Interview mit dem Hauptprotagonisten im Mittelpunkt steht. Und so hat dieser Film eben auch eine Authentizität erreicht, wie er ihn eben schnell produziert niemals erreicht hätte. Ja.
Kannst du vielleicht an einem Fehler in einem anderen Film erklären, was du genau tust, wenn du historische Beratung machst und Recherche? Also kommt dir gerade ein Fehler in den Sinn in einem historischen Film, wo du denkst, ah, wenn ich den beraten hätte oder die, dann wäre das nicht passiert?
Ja, das ist ja und nein. Also es ist natürlich immer, am Schluss ist es eine Entscheidung, die jetzt nicht, ich bin da nur ein Dienstleister und ich kann schon sagen, das stimmt wissenschaftlich, das stimmt nicht, also bis zum Schluss. Also, aber das ist auch, es geht ja auch um das künstlerische, die künstlerische Handschrift im Ganzen. Es ist einfach dann, wenn das historische und die künstlerische Handschrift weit auseinandergehen, dann ist es irgendwie, dann ist etwas schiefgegangen, dann wurde entweder schlecht recherchiert oder der Regisseur ist einfach taub. Und das ist oft der Fall. Ich denke, ja, es ist schwierig, eine Verallgemeinerung zu machen. Also ich möchte auch niemanden jetzt einen Film angreifen, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt den Film Zwingli sehe, und der wurde der aufwendigste Film, eine der aufwendigsten Filmproduktionen der Schweiz ever, und ich sehe da, wie die Kirche ausgestattet ist, oder alles, es ist alles nur eine Vermittlung, dass diese Stadt nur grau gewesen wäre oder und durch die Reformation noch grauer wurde, da muss man schon sehr vorsichtig sein, weil auch das Mittelalter oder das, die Reformationszeit war in sich eine bunte Zeit. Also wenn jemand sich für so ein Konzept entscheidet, weil er damit meint, die Reformation am besten zum Ausdruck zu bringen, ist das eher eine geistige Verarmung, die so vermittelt wird. Dabei ist ja die Reformation eine geistige Erneuerung, eine Erneuerungsbewegung gewesen. Und da denke ich schon, da hätte man noch ein bisschen überlegen sollen, wie man das jetzt umsetzt. Also, aber eben bei aller Kritik, es war dann eine Entscheidung, die haben so gemacht. Also wir haben mich natürlich auch nicht gefragt, warum auch. Also der Film wurde ja auch so angenommen und hatte sein Publikum. Also insofern, man könnte jetzt noch einen zweiten Zwingli-Film mal irgendwann machen und dann das vielleicht noch ein bisschen anders beraten und so weiter. Vielleicht war das denen auch nicht so wichtig oder was auch immer. Ja.
Ein weiteres Thema von dir ist die Katastrophenforschung. Du hast beispielsweise einen Artikel zu 40 Jahre AIDS-Hilfe verfasst oder nach der Corona-Pandemie einen Text zum Umgang mit Katastrophen geschrieben. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass die Katastrophenforschung ein Schlüssel sei fürs Zeitverständnis. Wie meinst du das?
Ja, also ich und andere denken, dass Katastrophen sind eigentlich eine Versinnbildlichung für ein Verständnis, wie wir unsere Zeit verstehen, weil sie sind eigentlich eine sehr, sehr wie eine Intensivierung, da fallen Raum und Zeit, kollabieren und man verliert die Kontrolle. Und das ist einerseits interessant, wie das überhaupt entstehen kann, solche Katastrophensituationen. Das, aber noch interessanter ist eigentlich, sind die gesellschaftlichen Bewältigungsstrategien. Und da gibt es eben so verschiedene Strategien, die eben angewendet werden.
Kannst du zum Beispiel an der AIDS-Hilfe Schweiz diese Strategien etwas näher erläutern?
Ja, da kann man eigentlich auch damit anfangen, dass zuerst wurde die Krankheit AIDS festgestellt, vor allem im Milieu der schwulen Szene. Und dann wurde es schnell als Schwulenseuche betitelt. Und schon der Begriff Seuche ist bezeichnend für ein religiöses Verständnis oder auch mittelalterlich religiös. Nämlich, dass das so eine wie eine Gottesstrafe ist. Und das hat man dann auch, die reaktionären Politiker haben das dann auch bereitwillig aufgenommen. Auch in der Schweiz haben Personen das öffentlich so gesagt. Und man hat aber gemerkt, dass man damit überhaupt nicht weiterkommt, weil man hat gemerkt, dass das eine, das HIV, als man dann das HIV-Virus detektiert hat, hat man dann gemerkt, das ist eine Blutübertragung, das muss nicht nur über den Sex passieren. Kann auch über Spritzen oder Blut Transfusion oder ja und so weiter. Und hat dann aber vor allem beim Sex gemerkt, dass man da Vorsorge leisten kann, nämlich mit den Kondomen. Und das wurde dann die erfolgreichste Informationskampagne des Bundes ever. Das hat aber auch, ist auch etwas, was es schon länger gab in der Schweiz, nämlich die sexuelle Aufklärung. Da hat man Leute versucht, eigentlich bevor sie Sex machen, aufzuklären, auf, worauf sie achten müssen, dass sie eben sich nicht mit einer Krankheit infizieren. Weil das Wissen hatte man, ja, so, das war schon da und es wurde dann, musste eigentlich wie nur auf den HIV-Virus überstülpt werden. Also es gab sogenannte Vorsorgeprinzip oder die Prävention. Und so weiter, das kann man nicht so weiterführen. Da kann man noch neue, andere Konzepte zu gern. Das kann man sehr schön am Umgang der Gesellschaft mit HIV-AIDS darstellen.
Und was sagt jetzt der Umgang der Schweiz mit dieser Infektion aus? Also wie war das Selbstbild oder was sagt das über die Schweiz aus, diese Strategien, die sie gewählt hat?
Also zum einen kann man feststellen, dass das vor allem auch richtig nationale Strategien waren. Das war also eine von nationalen Kampagnen, dann auch viele Beschlüsse wurden national gefällt, wie man damit umgehen kann. Das zeigt aber auch eine gewisse Offenheit, also eine Bereitschaft, wenn etwas kommt, dass eine Gefahr ist, eine potenzielle Gefahr, dass man damit gewillt ist, umzugehen. Heute ist vor allem auch wichtig, dass eben auch der Körper selber gestärkt ist, dass er resilient ist, also sei das die Gesellschaft, dass die Gesellschaft resilient ist. Aber
so
auch,
widerstandsfähig.
Genau, ja. Dass man eigentlich auch teilweise zum Beispiel mit Medikamenten vorsorgen, mit PrEP vorsorgen kann, dass man jetzt den Virus nicht übertragen bekommt oder dass man auch schaut, Leute, die krank sind, dass die so eine Pflege erhalten, dass sie eigentlich relativ normal durchs Leben gehen können.
Und was sagst du als Historiker über die Schweiz, wie sie mit der Corona-Pandemie umgegangen ist?
Ui, ich denke, auch hier spielen wieder alte Muster, die gleich aufkommen. Es ist so eine Art, auch die ganzen Verschwörungstheorien, das ist sehr interessant, weil da auch wieder wie so ein Glaube ist, dass es mich nicht betreffen würde und dass das irgendwo durch einen anderen Akteur gelenkt ist. Das hat auch sehr viel, viele Sachen, die althergebracht sind, dadurch, sie verstärken sich einfach wieder oder es wird einfach so logisch, dass man das sagen kann, ohne dass man als Idiot dasteht, weil es ist einfach nur idiotisch, um es klar zu sagen. Aber man muss sich eben auch fragen, was damit zum Ausdruck kommt, nämlich eine Skepsis an der Wissenschaft, die in diesem Ausmaße vielleicht neu ist. Weil die Leute wissen nicht mehr, sie sind zwar wissenschaftlich sehr geschult, es sind sehr viele Corona-Leugner, die Wissenschaft, die akademisch sind, aber gerade deswegen sind sie auch sehr skeptisch der Wissenschaft gegenüber. Sie fressen also der Wissenschaft nicht mehr aus der Hand und die Wissenschaft selber hat ein Problem. Sie kann nicht einfach Fakten liefern, sie muss auch zuerst Daten sammeln, analysieren. Und dadurch hat sich wie so ein Vertrauensverlust eingestellt, der also in der Form kann ich mich jetzt in meiner Lebenszeit nicht daran erinnern, dass das so krass war und das ist beunruhigend.
Also die Wissenschaft ist herausgefordert, die Resultate zu erklären und zu transferieren, eigentlich auch in den Dialog zu treten mit der Bevölkerung, weil sie an Einfluss gewonnen hat, verloren hat.
Nein, vielleicht gerade umgekehrt, sie hat an Einfluss gewonnen, aber man merkt, dass die Wissenschaft eben auch nicht alles bringt, was man von sich ihr erhofft. Es braucht schon noch mehr, also es braucht auch es braucht einfach mehr.
Dieser Podcast dreht sich auch um die Frage, was die Genderforschung der Gesellschaft bringt. Deshalb zum Schluss noch einmal auf den Punkt gebracht, was bringt deine Forschung zur schwulen Geschichte der Schweiz der Gesellschaft für einen Mehrwert?
Ja, also ich denke, der zentrale Punkt liegt in der Vermittlung. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Übersetzungsleistungen machen kann, weil über vieles, was jetzt wir unter uns als Wissenschaftler diskutieren, das versteht schon ein Meter weiter, versteht die andere Person überhaupt nicht. Und ich spüre auch manchmal, wenn ich dann in einen Tonfall des Wissenschaftlers falle, dass die Menschen richtig aggressiv werden oder dass eben auch mit der Medienveränderung völlig neue Sprachformate gefragt sind. Und ich finde, dass wir uns dem stellen müssen und gerade auch mit diesem neuen Arsenal an Möglichkeiten über das Thema zu reden, dass wir das aktiv nutzen müssen und dass da eigentlich ein etabliertes Wissen entstehen kann bei den Menschen über ein Thema. Also es geht mir nicht um eine Szene an sich, sondern es geht mir eigentlich um eine Gesellschaft, dass die eigentlich eine liberaldemokratisch weiterleben kann.
Philipp Hofstetter, herzlichen Dank für diesen Einblick in deine historische Forschung und deine Biografie.
Bitte, danke.
Alles Gute weiterhin. Und Ihnen und euch vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos zum Thema, wo zum Beispiel Philipps neuestes Buch, Der Urning, erhältlich ist, sind in den Shownotes zu finden. Feedback oder auch Vorschläge für GästInnen nehme ich gerne entgegen. Meldet euch mit einer Mail an monika.hofmann@unibe.ch. Tschüss und bis zur nächsten Folge.
Geschlechter, Differenzen.